Herzlich willkommen, liebe Zuschauer, liebe Zuschauerinnen, bei Die wahre Schule ist das Leben. Um für unser Leben zu lernen, gibt es in unserer Zeit einen riesigen Schatz an Lehrstunden und Schulungen direkt aus der göttlichen Weisheit. Man kann sagen, seit nahezu 5 Jahrzehnten ist der Himmel weit offen. Das ewige Reich offenbart sich durch Prophetenmund und lehrt uns Menschen, wie wir die Gesetze des ewigen Reiches, das unsere Heimat ist, wieder erlernen können. Wie wir jeden Tag damit üben und Erfahrungen machen können, um Schritt für Schritt den Heimweg ins Vaterhaus zu beschreiten, den Weg zu Gott in uns. Es ist, kurz gesagt, die Gottes- und Nächstenliebe, die auch die Tiere und die Natur mit einschließt. Wer schon einiges aus diesem reichen Schatz an Lehren aus der göttlichen Weisheit gehört hat, weiß, Gott ist kein strafender Gott, kein Gott, den man durch Rituale oder die Einhaltung bestimmter Regeln besänftigen muss, wie es noch immer manche Religionen lehren, sondern Gott ist Liebe. Mancher wird nicken, ja sicher, daran glaube ich auch, Gott ist Liebe. Doch was heißt das eigentlich? Und wie kann ich diese Liebe spüren, beziehungsweise wie zeigt sie sich in meinem Leben? Ein anderer sagt vielleicht, mir geht es schlecht, ich spüre nichts von der Liebe Gottes. Ich glaube, Gott interessiert sich gar nicht für mich. In der heutigen Lehrstunde geht es genau darum, um die Liebe Gottes, die immer da ist und was wir tun können, damit wir ihr näher kommen. Denn so wie man aus dem Schatten heraustreten muss, um die Sonne auf dem Gesicht zu fühlen, so ist es auch in unserem Leben mit der Liebe Gottes. Sie ist immer da. Aber wo sind wir? Die Lehrstunde aus der göttlichen Weisheit beginnt mit den Worten: Die Liebe Gottes ist immer für den Nächsten. Wollen wir uns der Liebe Gottes nähern, dann sollten wir zuerst in unserem Kopf Ordnung machen, indem wir uns hinterfragen. Ist das, was wir denken, reden und tun, im Sinne der Nächstenliebe? Entspricht das den Geboten Gottes und den Lehren des Jesus, des Christus? Wenn nicht, dann kann die Liebe Gottes in uns nicht wirksam werden. Wir verlieren dann den Klarblick für unsere Umgebung, für den Nächsten, für die Mutter Erde. Wir denken dann nur noch an uns. Das ist Eigenliebe. Der Klarblick, der die Liebe aus Gott ist, hilft uns zu wägen und zu messen, um zu erkennen, braucht der Nächste unsere Hilfe oder will er uns nur ausnützen? Die Liebe Gottes ist immer opferbereit, aber nicht, um dem Ego des Nächsten zu dienen. Wir sollen die negativen Verhaltensweisen des Menschen nicht lieben. Wenn wir die negativen Verhaltensweisen des Menschen lieben, dann bestärken wir den Nächsten, uns immer mehr auszunehmen. Aber wie gesagt, Liebe hat den Blick für das wahre Positive im Nächsten. Das Positive im Nächsten sollen wir lieben. Das ist Gott. Lernen wir, das Innerste des Menschen zu lieben, dann werden wir ihn nicht ablehnen, aber auch nicht das für ihn tun, was er selbst tun könnte. Wir werden unseren Nächsten im Inneren annehmen und uns nicht von ihm abwenden. Helfen, wenn Hilfe gebraucht wird, ja. Doch wir werden immer wägen, braucht er diese Hilfe oder kann er sich selbst helfen durch eine Unterstützung von uns?
Auf dem Weg zur Liebe Gottes ist auch Ehrlichkeit uns selbst gegenüber gefragt. Zum Beispiel in der Frage, wie wir wirklich zu unserem Nächsten stehen. Lesen wir weiter in der Lehrstunde über die Liebe Gottes. Die meisten Menschen sind sehr, sehr auf sich persönlich bezogen. Daher haben sie sich auch mehr und mehr von Gott entfernt. So müssen wir sagen, nicht Gott entfernte sich vom Menschen. Die Menschen entfernten sich von Gott. Und somit entfernten sie sich auch von seinen Geboten und von der Lehre des Jesus, des Christus. Wenn der Mensch nur auf sich bezogen ist, nur an sich denkt, an sein Wohl, dann ist er ständig bestrebt, den anderen auszunützen, ihn für sich denken und arbeiten zu lassen. Die egobezogene Liebe ist die Selbstliebe, die den anderen abwertet, um sich selbst aufzuwerten. Die Gottes- und Nächstenliebe ist die allkosmische Liebe, die keinen egoistischen Bezugspunkt hat. Erst wenn wir im Kleinsten das Große fühlen, im Geringsten das Höchste, in der Unendlichkeit den Unendlichen, sind wir auf dem Weg zur Wahrheit, die das Gesetz der Liebe ist. Dann erst denken wir nicht mehr so oft an uns selbst. Dann sind wir ein Kanal der Allliebe, die Einheit ist. Die meisten Menschen wissen nicht, was Gedankenkräfte sind. Wir senden unermüdlich die Inhalte, ich betone, so sagt Gabriele, die Inhalte unserer Gedanken aus und glauben, sie kämen auf uns nicht zurück. Doch alles ist Energie, somit auch die Inhalte unserer Gedanken, die wir in unserem Ober- und Unterbewusstsein speichern, in unserer Seele und auch in den entsprechenden Planetenkonstellationen und die dann auf uns zurückkommen. So könnten wir uns fragen und uns hinterfragen, sind die Inhalte unserer Gedanken das Gesetz der Liebe? Verhalten wir uns im Alltag gemäß den Geboten Gottes und den Lehren des Jesus des Christus? Wenn nicht, dann wissen wir ungefähr, was auf uns zukommen kann. Viele Menschen fürchten sich vor dem Gesetz von Saat und Ernte und lehnen es ab. Doch das Gesetz von Saat und Ernte können wir noch so vehement ablehnen. Es ist nun einmal eine Kausalgesetzmäßigkeit, dass das, was wir aussenden, irgendwann auf uns zurückkommt. So wie die Inhalte unseres Denkens sind, also das, was wir aussenden, so leben wir heute oder drüben als Seele oder in einer anderen Inkarnation. Das Kausalgesetz beinhaltet jedoch auch Gottes Liebe. Denn die Wirkung, die letztlich nur Ausgleich auf unsere gesetzten Ursachen ist, kommt nicht von heute auf morgen auf uns zu. Die Wirkung, die letztlich Ausgleich ist, ist unsere Schuld. Sie kann erst in den Seelenreichen auf uns zukommen oder in einer der nächsten Einverleibungen. Bis es jedoch soweit ist, spricht der Mahner in uns. Es ist unser Gewissen. Deshalb ist unser Gewissen ein wichtiger Schatz. Es zeigt uns auf, was gegen das Leben ist oder was für das Leben ist.
Unser Gewissen ist also ein Schatz. Einen Schatz hütet man gut und bewahrt ihn. Doch wie bewahrt man sich das eigene Gewissen? Und wie macht es sich eigentlich bemerkbar? In der Lehrstunde heißt es dazu. Oft wird gefragt, wie merken wir das Gewissen? Wir merken es über unser Nervensystem, besonders über das zentrale Nervensystem. Wir nennen es das Sonnengeflecht, das in der Nähe unseres Verdauungstraktes pulsiert. Wenn wir zum Beispiel etwas sagen, womit wir anderen etwas aufzwingen wollen, drängen wir sie ja. Und dieses Drängen merken wir dann plötzlich im Nervensystem. Wir werden unruhig, wir erröten, unsere Beine beginnen sich zu bewegen. Der Körperrhythmus verändert sich. Die meisten Menschen achten nicht darauf. Doch wenn wir uns etwas zurücknehmen und uns bewusst werden, dass sich jetzt der Körperrhythmus verändert, dass wir plötzlich erröten, dass wir hektisch werden, dann schlägt unser Gewissen an. Achten wir auf unsere eigene Hektik, hören wir in uns hinein, spüren wir einmal in das Sonnengeflecht, in das zentrale Nervensystem hinein, dann merken wir plötzlich, wir fühlen es, dass wir etwas gesagt haben, das nicht der Wille Gottes ist. Wir merken, dass wir auf andere Menschen Druck ausüben, dass wir andere zu etwas zwingen, dass wir etwas von ihnen erwarten, das wir letztlich selbst tun könnten. Auf diese Weise schlägt das Gewissen an. Wenn der Mensch das Gewissen abtötet, indem er sich zum Beispiel mit Rechthaberei immer durchsetzen möchte, dann merkt er gar nicht, dass er hektisch wird. Er ist hektisch und merkt nicht mehr das feine Gewissen, da er überhaupt nicht mehr zur Ruhe kommt, um es zu spüren. Dann sagt er oftmals, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, wie ist denn das? Es müsste alles ganz anders sein. Warum ruft er denn Gott an? Was hat Gott mit seinen Kausalgedanken und mit seinem Kausalverhalten zu tun? Wenn wir dem Betreffenden dann sagen, aber Gott will doch etwas anderes, dann bekommen wir als Antwort, dass das nun mal einfach ein Aufspruch ist, oh Gott, oh Gott. Aber warum nehmen wir Menschen den Ruf, oh Gott, so lapidar in den Mund? Weil wir Angst haben. Wir haben letztlich Angst vor uns selbst, Angst vor den eigenen Eingaben. Und somit könnten wir auch sagen, in unserer Ruhelosigkeit und mit dem Ruf, oh Gott, oh Gott, ruft letztlich auch die Seele durch unsere Ängste. Wem es jedoch gelingt, zu sagen, oh Gott, hilf mir, damit ich mich erkenne in meiner Rechthaberei, der beginnt, sich allmählich zu hinterfragen. Hat er einiges erkannt von dem, wie er wirklich ist, dann wird er ruhiger. Vielleicht zieht er sich ganz beschämt zurück und sagt, ich rufe Gott an für meine persönlichen Zwecke. Ich missbrauche seinen Namen. Das ist das Ego. Das ist die Eigenliebe. Das ist die Selbstliebe, aber nicht die Gottesliebe. In dem Augenblick, in dem wir anfangen, unsere Gedanken, unsere Worte, unser ganzes Verhalten zu hinterfragen, spüren wir auch, warum wir Angst haben und warum die Seele durch unsere Ängste ruft, O Gott, O Gott.
In diesen Ausführungen hat sich bestimmt so mancher von uns wiedergefunden und gelernt, dass es eine Frage gibt, die einem immer weiterhilft. Es ist die schlichte Frage nach dem Warum. Im Folgenden geht es noch um eine weitere interessante Fragestellung für jeden Gottsucher, nämlich darum, wie man eigentlich Gottes Willen erkennen kann. Es heißt in der Lehrstunde, was Gott der Ewige möchte, gab er uns durch Mose. Sein Wille ist, dass wir Schritt für Schritt die Gebote, das sind Auszüge aus dem ewigen Gesetz der Liebe, erfüllen. Und Jesus, der Christus, gab uns die Lehren der Liebe. Warum? Damit wir sie erfüllen und nicht nur davon hören. Wer täglich übt, die Gebote Gottes zu halten, kommt der Liebe Gottes näher und wird ganz allmählich zum Fackelträger, der Herzen zum Entflammen bringt. Nur durch die schrittweise Erfüllung der Gesetzmäßigkeiten der Liebe kommen wir Gott näher. Dann nehmen wir ganz allmählich auch Abstand von unserem eigenen Wollen. Unser Bewusstsein weitet sich und tut sich auf für die große Einheit, die die Allliebe ist. Soweit einmal einige Auszüge aus der Lehrstunde über die Liebe Gottes. Die nächste Passage hören wir jetzt im Originalton der Prophetin und Botschafterin Gottes.
Gott ist die Liebe. Sie kann nur wieder in der Liebe des Menschen zu Gott gefühlt und empfangen werden. Und wie schon gesagt, dann tut sich das Bewusstsein auf. Wir denken immer weniger an uns, an unsere Selbstliebe gleich Eigenliebe. Wir sind energetische Träger der Liebe und fühlen, was Einheit bedeutet. Denn dann weitet sich der Horizont und wir erfahren, erschauen und erspüren, dass die allwaltende Liebe im Firmament ist, dass die allwaltende Liebe in und auf der Mutter Erde ist, in jedem Tier, in jeder Pflanze, in jedem Stein und letztlich in jedem Menschen. Wenn uns das bewusst wird, dann erst fühlen wir, was Einheit ist und schämen uns, dass wir immer nur an uns selbst denken. Denn alles in unserem Leben wird nur für den erträglich, der die Gewissheit besitzt, die Gewissheit und das Leben, das Christus in ihm ist. Erst dann weiß er, dass er von der allmächtigen Kraft der Liebe und Weisheit getragen und geleitet wird. Wenn das Gewissheit ist, denken wir immer weniger an uns. Unser Bewusstsein weitet sich und wir spüren, was Allliebe ist. Lernen wir das, indem wir den Tieren in die Augen blicken. Lernen wir es, dass wir ins Firmament schauen und hineinspüren, Gottes Allmacht und Liebe waltet gleichermaßen in uns. Spüren wir den Pulsschlag der Natur, den Pulsschlag der Mutter Erde. Lernen wir. Wir lernen nie aus, bis wir vollkommen sind. Dann erst merken wir, Gott ist allgegenwärtig und Gott ist Liebe. Dann werden wir im Zustand unserer Erregung, in dem wir etwas durchsetzen wollen, nie mehr Gott anrufen, sondern uns schämen, dass wir so sind, wie es Gott nicht will. Solange der Mensch sich nicht der Kindschaft Gottes bewusst ist und sich nicht als Sohn und Tochter Gottes verhält, sucht er steinerne Gotteshäuser auf, obwohl geschrieben steht, dass der Allerhöchste nicht in Tempeln wohnt, die mit Händen gemacht sind, nicht in steinernen Gotteshäusern, sondern in dem lebendigen Tempel der Menschenseele. Es steht geschrieben, wisset ihr nicht, dass ihr Gottes Tempel seid? Wer sich der Tempelreinigung bewusst ist und sie auch durchführt, der ist dem Reich Gottes nahe, das Liebe ist. Gott ist Liebe. Nur der erwacht zum Licht der Einheit, der in allem und in allen das Licht der Wahrheit bejaht und sich so verhält, dass er weder Mensch noch Tier, Pflanze und Stein Leid zufügt. Der gelangt allmählich zu der großen Liebe, die Einheit ist.
Nach diesen Worten aus der göttlichen Weisheit im Originalton möchten wir noch eine weitere Passage aus der Lehrstunde lesen. Gabriele erklärt. Der Mensch sollte also selbstloser werden. Je selbstloser und opferfreudiger er wird, Umso mehr erwacht in ihm die Sehnsucht nach der großen Liebe, mit der er sich zu vermählen trachtet. Wir können sagen, die Tiere sind eins mit ihrem Schöpfer. Fragen wir uns, haben wir Menschen uns mit der großen Liebe vermählt? Sind wir in Einheit mit Gottes Liebe? Wenn nicht, dann fühlen wir die Angst, die unser Herz durchbohrt, weil unsere Schatten Mahner sind, die wir aufzulösen haben, auf das uns das Licht durchflutet. Wir Menschen sprechen so oft von der Gottes- und Nächstenliebe. Was bedeutet eigentlich Gottes- und Nächstenliebe? Es bedeutet Einheitsbewusstsein. Gottes Gebot lautet: Liebe Gott über alles und deinen Nächsten wie dich selbst. Gott über alles zu lieben heißt, nichts Böses mehr zu tun, schrittweise die Gebote Gottes und die Lehren des Jesus von Nazareth zu erfüllen. Die Schritte hin zur Gottes- und Nächstenliebe, auch zu dem Innersten in unserem Nächsten, zu den Tieren und Pflanzen, ja, hin zur Mutter Erde, öffnen uns die Augen. Wer nur an sich denkt, ist in der Eigenliebe verwurzelt. Leider sind das viele Menschen. Doch wenn wir von der Gottes- und Nächstenliebe sprechen, Gott ist Liebe, und wir tun die Schritte und uns öffnen sich die Augen, dann fühlen wir plötzlich, dass der Schöpfer, der mächtige Geist der Liebe, uns durch Tiere, Pflanzen und Mineralien anblickt. Wenn wir in Kinderaugen blicken, spüren wir, es blickt uns etwas an, das nach Geborgenheit, nach Einheit strebt. Blicken wir vielfach in die Augen der Erwachsenen, dann sehen wir so manche Falschheit in den Worten, das Trugbild, ich bin mir selbst der Nächste. Doch wenn wir den Menschen als solchen nicht verwerfen und uns bewusst werden, dass die Seele des Nächsten ein Teil von uns ist, dann wird es uns auch möglich, den Menschen anzunehmen und die Seele des Nächsten als einen Teil von uns zu sehen. Denn Gott ist Einheit. Das heißt nicht, dass wir die Fehler, die Eigensucht des Nächsten bejahen und annehmen sollen. Das ist seine Sache. Wir sollen den Menschen nicht verwerfen, sondern das Innerste des Menschen bejahen, die Seele annehmen und, wenn möglich, für die Seele des Nächsten beten. Aber nicht in der Überheblichkeit, dass wir uns unter Umständen besser dünken, sondern in der Bewusstheit, Gott liebt alles Reine in jeder Seele. Gott ist das Reine in jeder Seele und somit in jedem Menschen. Gott ist gut in jeder Seele, in der Seele jedes Menschen.
Und die Botschafterin Gottes ermutigt alle Gottsucher. Wenn wir umdenken lernen und im kleinen Umfeld beginnen, uns bewusst zu machen, in unserem Nächsten, mit dem wir Tag für Tag zusammentreffen, auch mit Menschen am Arbeitsplatz. Ja, in jedem Menschen ist Gott, die Liebe, das Gute. Dann werden wir uns dennoch auch immer wieder an den Gegensätzlichkeiten des Menschlichen reiben. Doch wir werden allmählich fühlen, dass das Innerste jedes Menschen ein Teil von uns ist. Dann erst werden wir auch mit unseren Nächsten entsprechende Gespräche führen können. Wir werden nicht mehr dominant sein, sondern zurückhaltend, um zu erforschen, was der Nächste uns wirklich sagen möchte, warum er sich so verhält. Daraus entwickelt sich die Liebe zum Innersten des Nächsten. Dann werden wir aber auch keinen Menschen verwerfen und von ihm Abstand nehmen, uns also abwenden. Wenn wir das im kleinsten Kreis gelernt haben, werden wir den Kreis unserer Übung vergrößern. Bei Menschen, die wir, wie wir sagen, nicht kennen, aber die Seele im Nächsten kennt uns und unsere Seele kennt die Seele des Nächsten, weil Gott Einheit ist und weil Gott uns, unserem wahren Wesen, die Liebe, das Gute eingehaucht hat und unser wahres Wesen die Liebe ist, das Gute in uns, in unserem Nächsten. Wenn wir also den Kreis vergrößern und uns nicht ständig am Nächsten, an seinem allzu menschlichen reiben, über ihn nachdenken, ihm Negatives zusenden, sondern uns immer mehr bewusst werden, im Nächsten ist ein Wesen, das zu mir gehört. Und ich gehöre zu diesem innersten Wesen. Und wir beide gehören Gott an, der Liebe, Güte und Einheit ist. Dann werden wir sehr bald aufhören zu urteilen, zu richten oder gar den Nächsten zu verwerfen. Denn wenn wir den Nächsten verwerfen, wenden wir uns von Gott ab. Wir wenden uns von einem Teil unseres Einheitsbewusstseins ab, von unserem Nächsten in uns. Liebe Zuschauer, liebe Zuschauerinnen, diese Lehrstunde, die allen Menschen aller Kulturen gegeben ist, hat uns aufgezeigt, Gott ist Liebe. Gott ist Einheit. Und dieser Einheit kann jeder ehrliche Gottsucher in seinem Leben näher kommen. Jeder Tag bietet viele, viele Möglichkeiten und Lernmomente, denn die wahre Schule ist das Leben. Damit verabschieden wir uns für heute von Ihnen. Alles Gute und bis zum nächsten Mal. Gott zum Gruß.